Gegen Ende von Jesu Leben war sein Name in aller Munde. Alle erzählten von ihm, von seinen großen Taten, von seinen Wundern, von seinen außergewöhnlichen Predigten. Und es macht einen Unterschied, ob man davon nur Geschichten hört oder ob man selber dabei ist. Während meiner Abi-Zeit habe ich in der gehobenen Gastronomie gearbeitet und ich weiß noch, wie ich morgens mit einem Mitarbeiter ins Gespräch kam und er erzählte mir, ach, wärst du nur gestern hier gewesen. Gestern war Ascher hier. Ja, vielleicht das nicht für alle ein Name, aber das war in meiner Teenzeit war das ein sehr berühmter Musiker. Und es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich war in dem Hotel, wo Ascher auch war, oder ich habe ihn gesehen. Oder vielleicht ich habe ihn bedient, ich habe mit ihm gesprochen. Es macht einen riesen Unterschied. Und genau deshalb war immer, wo Jesus war, eine Haufen oder eine riesen Menschenmenge. Denn das macht einen Unterschied, ob man sagt, ich habe gehört, Jesus hat einen Lahmen geheilt, oder ich war dabei. Ich habe gesehen, wie er auf ihn zugegangen ist, wie er ihm hochgeholfen hat, wie er plötzlich wieder gehen konnte. Ich habe das live gesehen, ich war dabei. Und deshalb, überall wo Jesus kam nicht nur die Leute, die Hilfe gesucht haben, sondern eine ganze Menge Schaulustige, die sehen wollten, was ist das nächste Wunder, das Jesus tut. Genau darum geht es auch in Lukas 19. Jesus ist auf dem Weg nach Jericho und es wartet eine riesen Menschenmenge. Denn kurz vorher hat er einen Blinden geheilt. Und ich finde, das ist so unvorstellbar. Ein Mensch, der sein ganzes Leben lang nichts sehen konnte, kommt mit Jesus in Berührung. Und Jesus macht ihm die Augen auf und er kann die Welt sehen. Und wir lesen, dass er rumspringt, dass er jubelt, dass er Gott lobt und Jesus hinterherläuft. Und natürlich, so ein Ereignis macht seine Runde. Alle Menschen hören ganz schnell davon und deshalb viele Menschen laufen Jesus nach Jericho. Und auch in Jericho warten sie schon auf Jesus und sind gespannt, was das nächste Wunder ist, das er tut. Und in dieser großen Masse von Schaulustigen ist auch ein Mann, der auf der Suche ist. Und das steht in Lukas 19, die ersten Verse. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Wir erfahren mehrere Dinge über Zachäus. Zuallererst, er ist der oberste Zolleinnehmer. Das heißt, er war verantwortlich dafür, Zoll einzutreiben. Solche Zolleinnehmer saßen an Handelsgrenzen, an Stadttoren und jeder, der rein wollte, musste gewisse Abgaben leisten. Aber das waren auch diejenigen, die Steuern eingetrieben haben. Und mit den Steuern war das so eine Sache. Es kann sein, dass es einen Provinzverwalter oder einen Kaiser gab, der zum Beispiel gesagt hat, ich möchte für den Stadtkreis Rheinbach dieses Jahr 1 Million Euro steuern. Dann kann ein Kaufmann kommen wie Zachäus und sagen, besorge ich dir. Vielleicht sind da mehrere Kaufleute und versuchen die sich gegenseitig auszustechen. Oder er sagt, Zachäus, dir vertraue ich, du kriegst die Aufgabe. Und dann bekommt er die Audienz vom König, er bekommt die Vollmacht, er bekommt Personal und darf das Geld eintreiben. Oft war es so, dass man die Summe oder einen großen Teil davon vorstrecken musste. Denn der Kaiser dachte sich, mir ist egal, wie die Ernte ist. Mir ist es egal, ob die in Rheinbach dieses Jahr gut verdienen oder schlecht. Ich will meine Million haben. Und dieser Mann muss mir das Geld besorgen. Und wenn man das jetzt runterbricht, dann sind das ungefähr 40 Euro pro Person. Und jetzt hat Zachäus die Wahl. Wenn er sagt, ich nehme von jedem 40 Euro, bin ich am Ende bei plus minus null. Ich kann auch 45 nehmen. Ich kann auch 50 nehmen. Je mehr er nimmt, desto mehr landet in seiner eigenen Tasche. Das wäre, wenn du zum Beispiel merkst, dein Perso läuft demnächst aus. Du erkundigst dich im Internet, du brauchst ein Passbild, du brauchst deinen alten Perso, du brauchst ungefähr 30 Euro, du beantragst ihn und dann darfst du ihn abholen. Und die Person, der Beamte sagt zu dir, das kostet jetzt aber 50 Euro. Und du sagst, warum? Im Internet stand doch 30, nee, 50. Und entweder du sagst, ich zahle, oder du verzichtest, aber du brauchst deinen Personalausweis. Du wirst darauf angewiesen. Und genau so war das mit den Steuern. Du musst es bezahlen. Natürlich, du kannst dich beschweren, aber wie das in der Bürokratie so ist, das bringt nichts. Und den Kaiser interessiert es auch nicht. Er möchte sein Geld haben. Und wenn wir lesen, dass Zachäus sehr reich ist, dann sagt es uns, was er für Steuern eingetrieben hat. Und das hatte natürlich seinen Preis. Die Römer waren diejenigen, die Israel besetzt haben. Israel war unter ihrer Macht. Sie haben ihnen Steuern auferlegt, Zölle. Sie haben sie beherrscht, aber ihnen viel Freiraum gelassen. Und die Zolleinnehmer waren immer Juden, Leute aus dem eigenen Volk. Und das hat dazu geführt, dass diese Zöllner total unbeliebt waren. Denn sie arbeiten für den Feind. Sie machen mit den Römern gemeinsame Sache. Und dazu noch leben sie auf unsere Kosten. Sie nehmen von uns das Geld und bauen sich die Riesenhäuser. Das ist unser Geld. Und deshalb war Zöllner ein Schimpfwort. Es war eine Beleidigung. Und in der Bibel lesen wir auch, dass Zöllner immer in einem Atemzug mit Sündern und Prostituierten genannt werden. Das war alles das Gleiche, die unterste Schicht. Diesen Ruf hatten Zöllner. Aber auch bei den Römern waren Zöllner unbeliebt, denn es waren Einheimische. Es war auch für sie der Feind. Und die Juden, die haben wir doch besiegt, wir haben über sie triumphiert. Die stehen unter uns. Sie können uns nicht das Wasser reichen. Das heißt, Zachäus ist bei den Römern, für die er arbeitet, unbeliebt. Und auch bei den Juden, seinem eigenen Volk, von beiden Völkern verhasst. Und wir erfahren über Zachäus, dass er klein ist. Von Natur aus benachteiligt. Vielleicht war das sogar auch der Grund für seinen Beruf. Ich denke, wir kennen das alle. Wir haben den großen Wunsch, in einer Gruppe angenommen zu sein. Niemand möchte der Outsider sein. Niemand möchte nicht dazugehören. Egal ob in der Schule, im Studium, im Berufsleben oder auch privat. Das Schlimmste ist, wenn man unbeliebt ist oder sogar gemobbt wird. Man versucht alles, um da wieder rauszukommen. Man versucht alles, um wieder anerkannt zu sein, wieder angenommen zu sein. Und vielleicht ist das Zachäus' Weg. Wir wissen nichts über seine Vorgeschichte, aber vielleicht ist das sein Weg, um Rache zu nehmen. Jetzt zeige ich euch, dass ich groß bin. Jetzt zeige ich euch, dass ich Macht habe. Jetzt bitte ich euch zur Kasse und ihr müsst mich finanzieren. Denn schließlich hat er mehr verlangt, als er zum Leben gebraucht hat. Viel mehr. Und neben all diesen Sachen zeichnet Zachäus noch eine ganz wichtige Sache aus. Wir lesen im Text, er wollte unbedingt Jesus sehen. Wir wissen nicht, warum, was ihn getrieben hat, aber er hatte so ein Verlangen. Ich will wissen, wer dieser Mann ist. Ich will wissen, wer dieser Mann ist, der diese Wunder tut. Ich will ihn einfach mal zu Gesicht bekommen. Das wäre mein größter Wunsch. Und jetzt hat er die reale Möglichkeit. Jesus ist gerade auf dem Weg in seine Heimatstadt. Jesus kommt zu Besuch. Aber es gibt ein Problem. Seine Körpergröße. Jeder, der schon mal auf einem Konzert oder einer Veranstaltung war, wo es keine Stühle gibt, weiß, wenn die erste Reihe voll ist, ja, kann man sich noch in die Lücke stellen, irgendwo dazwischen. Wenn aber die zweite und die dritte Reihe voll ist, dann wird es schon schwerer, etwas zu sehen. Vor allem, wenn man klein ist. Na klar, wenn man klein ist, eine kleine Person kann man vor sich stellen, stört keinen. Aber wenn man merkt, da will jemand vorbei und man guckt und, hey, das Gesicht kenne ich doch. Das ist doch Zachäus. Ja, das ist doch derjenige, der auf unsere Kosten lebt und es sich gut gehen lässt. Wenn er uns das Geld nimmt, dann nehmen wir ihm heute wenigstens die Sicht und man macht sich extra groß. Und Zachäus hat gerade die Chance, Jesus zu sehen. Jesus ist da und dann klappt es doch nicht, weil er zu klein ist. Und sein Traum, sein größter Wunsch scheint gerade zu zerplatzen. Aber Zachäus ist klug. Er hat eine Idee. Und das lesen wir in Vers 4. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Jericho war Zachäus Heimatstadt. Er kannte sich aus. Er wusste, wie der Straßenverlauf war. Und er läuft vor und guckt, wo kann ich eine Lücke finden? Und dann sieht er einen Baum. Und man muss sich das vorstellen. Da ist ein Mann in einem maßgeschneiderten Anzug. Seidenkrawatte, Seideneinstecktuch, sehr teure Lederschuhe, vielleicht auch noch eine Aktentasche dabei. Und dieser Mann fängt an, auf einen Baum zu klettern und sitzt da irgendwie und versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen. Das ist lächerlich. Wenn man so angezogen ist, macht man das nicht. Und ich glaube, die Leute zeigen auch, guck mal da, was macht der denn da? Aber es war ihm egal. Ich will Jesus sehen. Das war in seinem Herzen. Egal, was die Leute über mich sagen oder denken. Und dieses feste Verlangen führt dazu, dass der Suchende gefunden wird. Das lesen wir in den nächsten Versen. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Ich finde das total spannend. Man muss sich das vorstellen, dass Jesus unterwegs ist und es ist ein dichtes Gedränge. Es ist laut, die Leute rufen nach Jesus, sie wollen ihn berühren, sie kreisen um ihn herum und in dieser Masse, in diesem Durcheinander bleibt Jesus stehen. Und er schaut zu dem Baum und er sieht Zachäus da sitzen. Nicht, weil er besonders auffällt, sondern weil Jesus sein Herz sieht. Jesus sieht seine Sehnsucht und Jesus tut etwas, wovon Zachäus nie geträumt hätte. Er sagt, ich möchte zu dir nach Hause. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mir Zeit für dich nehmen. Warum sind die Leute schockiert? Weil mit jemandem zu essen, zu jemandem nach Hause zu gehen, etwas sehr Persönliches ist, sehr Intimes ist. Man nimmt sich Zeit für die Person. Man zeigt, die Person ist mir wichtig. Ich möchte mich mit ihr identifizieren. Es wäre, als würde ich zu einem in Rheinbach stadtbekannten Drogendealer gehen und sagen, hey, darf ich nicht zu dir nach Hause? Sollen wir ein bisschen Zeit verbringen? Wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr denken, was hat der mit dem am Hut? Arbeitet er für ihn? Oder andersrum? Müssen wir Angst haben um unsere Kinder? Mit so einem verbringt man doch nicht freiwillig seine Zeit. Und genau das war der Gedanke der Menschen. Zachäus ist ganz unten. Er ist unbeliebt. Er ist ein Betrüger. Niemand verbringt Zeit mit ihm. Das macht man nicht. Aber Jesus tut es, weil es ihm egal ist. Er achtet nicht auf die große Masse, sondern er sieht das Herz des Einzelnen. Und das ist ihm wichtig. Und das wird einige Kapitel vorher sehr deutlich. Da haben wir eine ähnliche Situation. Die Frommen beschweren sich, warum verbringt Jesus so viel Zeit mit dem Abschaum der Gesellschaft? Und Jesus erzählt ihnen drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Von einem Hirten, der 100 Schafe hat und merkt, eins fehlt. Und er geht und er sucht dieses Schaf, bis er es endlich findet. Und dann nimmt er es auf seinen Arm und bringt es fröhlich, voller Freude wieder zurück zu den anderen. Dann das Gleichnis von der Frau, die 10 Münzen hat und merkt, eine fehlt. Und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Sie sucht überall. Und als sie endlich diese Münze gefunden hat, läuft sie zu den Nachbarn und sagt, oh, ich habe mein Geld verloren, ich habe es wiedergefunden. Und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von dem ich vor 2 Wochen gepredigt habe. Ein Sohn, der so respektlos ist und zu seinem Vater sagt, ich wünschte, du wärst tot, dann kriege ich mein Erbe. Und er verprasst es, er landet im Dreck und er kommt angekrochen. Und der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn voller Liebe auf. Und er feiert ein Riesenfest, weil sein Sohn wieder da ist. Alle Gleichnisse haben eins gemeinsam. etwas ist verloren gegangen und es begibt sich jemand auf die Suche. Und wenn dieses Verlorene gefunden ist, dann gibt es eine Riesenfreude. Es ist, als wäre kommt das Kind abends nicht nach Hause und das ganze Dorf, die Polizei, alle suchen nach dem Kind, weil es nicht nach Hause gekommen ist. Und dann hat man es endlich gefunden. Und es ist zu Hause angekommen, dort, wo es hingehört. Und alle freuen sich, weil das Kind zu Hause ist. Und genau das ist Jesu Intention. Ich suche den Einzelnen, der verloren ist, der vom Weg abgekommen ist, weil er mir wichtig ist, weil er nach Hause gehört, weil er zu mir gehört. Was passiert aus der Begegnung zwischen Zachäus und Jesus? Das lesen wir in den letzten Versen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn, Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Begegnung hat Zachäus komplett verändert. Vorher war ihm das Geld das Allerwichtigste und plötzlich ist ihm das Geld egal. Er wird großzügig. Die Hälfte spende ich den Armen, ich verschenke es ihnen. Und wenn ich es mit jemandem mit Gewalt erpresst habe, ich gebe ihm das vierfach zurück. Ich mache das, was ich getan habe, wieder gut. Und das ist ein Kontrast, denn ein Kapitel vorher lesen wir von einem anderen jungen Mann, der zu Jesus kommt. Und er fragt: Jesus, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt: Halte dich an meine Gebote. Das tue ich. Seit ich so groß bin, halte ich alle deine Gebote. Und Jesus sagt: Vorbildlich. Jesus gewinnt ihn lieb. Aber er sieht in sein Herz und sagt: Eine Sache fehlt dir noch. Nur eine Sache. Verkaufe alles, was du hast. Und dann komm mit mir mit. Aber das kann er nicht, weil er reich ist, weil es ein zu großes Opfer ist. Und Zachäus ist genau das Gegenteil, weil er verstanden hat, was Jesus zu bieten hat. Er hängt nicht an seinem Geld. Das Geld ist so eine Sache. Man sagt immer, Geld ist für mich kein Thema oder Geld hat man ja eigentlich auch immer zu wenig. Egal wie viel man hat, es reicht nicht für das, was man will. Und ich habe leider auch Jugendliche erlebt, die gesagt haben, ich möchte mir Geld dazu verdienen, was natürlich kein Problem ist, aber plötzlich sieht man sie nicht mehr. Eine Woche nicht, zweite Woche nicht, dritte Woche nicht. Und ich habe ihn angerufen und gefragt: Hey, was ist denn los? Ich sehe dich freitags nicht mehr in der Jugend, du kommst nicht mehr zum Gottesdienst. Und er sagt: Ja, ich muss arbeiten. Ich arbeite Freitagabends, ich arbeite samstags und ich arbeite sonntags. Und von Woche zu Woche sieht man ihn immer weniger und er geht immer mehr von seinem Glauben weg. Und ich denke mir, sind diese paar hundert Euro es wert, dass du deinen ganzen Glauben aufgibst? Oft ist man so wie dieser reiche Jüngling: Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir dienen, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber meinen Lebensstandard möchte ich nicht aufgeben. Ich werde nicht in die Mission gehen. Jesus, ich will dir dienen, aber lass mich erst Schule beenden, eine Ausbildung machen oder ein Studium, einen Beruf finden, mich einarbeiten und dann habe ich Zeit für dich. Jesus, ich will mich dir hingeben, aber lass mich doch erst einen Partner finden, eine Familie gründen, ein Haus bauen. Wenn die Kinder groß sind, dann gebe ich mich dir voll hin. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte mein eigenes Leben selber bestimmen. Ich möchte selber nicht zu kurz kommen. Der reiche Jüngling kommt und sagt: Jesus, ich möchte unbedingt dir nachfolgen. Ich möchte unbedingt in den Himmel, aber nur unter meinen Bedingungen. Nur unter meinen Voraussetzungen. Nur wenn du diesen Bereich meines Lebens nicht bekommst. Ich habe ein Lied von Manfred Siebert entdeckt, das genau auf den Punkt bringt. Da heißt es: Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen, dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Das Geld, das Leben hier ist mir so wichtig, Jesus, bleib noch weg, bitte. Mir geht's doch so gut oder ich möchte noch so viel machen. Und Zachäus ist da ganz radikal. Er sagt, Jesus, ich gebe das, die Hälfte weg und ich mache alles wieder gut. Das Geld ist mir egal, weil er die Fülle entdeckt hat. Weil er gesehen hat, Jesus hat etwas zu bieten, was ich mit keinem Geld kaufen kann. Was ich nirgends sonst finde. Zachäus hat gesehen, dass es im Leben mehr auf mehr ankommt. Die Vergebung, die Jesus zu bieten hat. Den Frieden, den Jesus zu bieten hat. Die Liebe, die hat er sonst nirgends gefunden. Und deshalb ist ihm das Geld egal. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Eine Frau hatte einen Termin beim Arzt, aber es war kein schöner Termin. Der Arzt sagt ihr, dass sie einen gefährlichen Tumor hat und sie nur noch 3 Monate zu leben hat. Als sie das verarbeitet hat, sie hat eine Weile gebraucht, beschloss sie sich, ihre Beerdigung zu planen. Sie rief ihren Pastor ein, lud ihn zu sich ein und saß mit ihm zusammen und überlegte, welche Lieder sie immer schön fand, die man vielleicht auch auf der Beerdigung singen könnte. Sie sagte ihm, welcher Bibelvers ihr besonders wichtig ist und ob er nicht vielleicht ein paar Worte dazu sagen könnte. Und dann sagte sie, ich habe dann noch eine Bitte. Natürlich, sagt der Pastor, worum geht es denn? Und die Frau druckst so ein bisschen rum und sagt, wenn ich da im Sarg liege, würde ich gerne eine Gabel in der Hand haben. Und der Pastor ist total irritiert, das hat er noch nie gehört. Erklär mir mal, warum eine Gabel? Und die Frau fing an zu lachen und erzählte ihm, wie gerne sie mal Abendessen gegangen ist. Wenn sie mit Freunden oder vor allem mit ihrem Ehemann schön ausgegangen ist, das waren die schönsten Momente. Sie hat es immer genossen. Und sie sagte, das Schönste war immer, wenn wir essen waren und es wurde gerade abgeräumt, der Hauptgang wurde abgeräumt und der Kellner sagt, behalten Sie die Gabel. Lassen Sie die Gabel ruhig noch liegen. Dann wusste ich, jetzt kommt nicht einfach nur ein Eis oder ein Pudding, jetzt kommt noch was richtig Gutes. So eine saftige Roulade mit dunkler Soße oder irgendwas, worauf mich freuen kann. Und dann sagte die Frau, wenn ich da liegen werde, mit der Gabel in der Hand, werden meine Angehörigen irritiert sein. Ist das ein Fehler? Was macht die Gabel da? Und dann können sie den Leuten diese Geschichte erzählen. Und dann sagen sie, dass ich diese Gabel habe, weil ich weiß, jetzt kommt noch etwas richtig Gutes. Jetzt kommt noch etwas, worauf ich mich richtig freue. Jetzt kommt noch etwas Gutes. Und ich möchte das veranschaulichen. Unser Leben ist wie dieser Abschnitt vom Seil. Ja, es ist ein kurzes Stück, vielleicht ist es bei einigen länger, bei anderen kürzer, aber unterm Strich ist das unser Lebensabschnitt. Und wir möchten, weil er so kurz ist, so viel wie möglich da rausholen. Und wir investieren alles da rein, unsere ganze Zeit, unsere Kraft, unser Geld, weil wir möchten, dass dieser Abschnitt sich lohnt, dass wir alles hier rausholen. Aber manchmal vergessen wir, dass wir hiervon nichts mitnehmen. Alles, was wir hier erarbeiten, uns aufbauen, lassen wir auch hier. Und wir vergessen, dass es eigentlich noch mehr gibt. Wenn wir Jesus haben, dann wartet doch eigentlich noch so viel mehr. Dann wartet noch so viel mehr auf uns und wir konzentrieren uns auf diesen Abschnitt. Wir sagen, das ist das ganz Wichtige und hier rein investiere ich mich und vergessen, da ist doch noch viel mehr, was auf uns wartet. Gott hat eine Ewigkeit für uns vorbereitet und wir gucken nur hier drauf. Wir vergessen mit Perspektive Ewigkeit zu leben. Ich finde die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus unglaublich ermutigend. Weil Jesus Zachäus sieht. Er sieht den Einzelnen. Er sieht mich und er sieht auch dich. Wir brauchen nicht nach Bestätigung suchen, sondern wir dürfen wissen, wir sind von Gott gewollt, wir sind von Gott geliebt und Gott macht uns diese Einladung. Gott möchte eine Beziehung zu uns. Gott möchte, dass wir die Fülle entdecken. Er möchte, dass wir sehen, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat. Dass es noch so viel mehr gibt, was Gott für uns bereithält und wir uns nicht auf diesen kurzen Abschnitt beschränken müssen. Es gibt so viel mehr, worauf es ankommt. Und das Schöne ist, wir dürfen jetzt schon anfangen, uns hierfür vorzubereiten. Wir dürfen jetzt schon Schätze für den Himmel sammeln. Wir dürfen uns jetzt schon Gott hingeben und dafür leben. Und diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben. Wir haben die Gewissheit, wenn wir Gott haben, wenn wir mit ihm und für ihn leben, dann dürfen wir wissen, da kommt noch was richtig Gutes. Das Beste kommt noch. Und ich finde es schön, dass wir heute zusammen das Abendmahl feiern werden. Jesus hat gesagt, feiert es zu seinen Jüngern, um an mich zu denken. Erinnert euch, was ich für euch getan habe. Wenn ihr das Brot brecht, dann denkt daran, wie ich meinen Leib für euch geopfert habe. Wenn ihr den Wein oder den Saft trinkt, erinnert euch daran, wie ich mein Blut für euch vergossen habe. Wie wertvoll ihr für mich seid, dass ich das getan habe. Ich war bereit, das zu tun, damit ihr das eben haben dürft. Damit ich euch die Fülle zeigen kann und damit ihr sie erleben könnt.